Keiner von uns kommt hier lebend raus. Also bitte hört auf, euch wie eine Nebensache zu behandeln. Esst köstliches Essen, geht in der Sonne spazieren, springt ins Meer, sagt die Wahrheit, die ihr in euren Herzen tragt, wie einen verborgenen Schatz. Seid albern, seid freundlich, seid komisch. Es bleibt keine Zeit für irgendetwas anderes. Ein Gedicht von Nainer Hoffmann, das man im Internet findet, sehr oft. Sehr schön, ich hätte jetzt auch Lust ins Meer zu springen, schöner Gedanke. Aber unser Leben wird im Allgemeinen immer länger und das Thema Alter betrifft uns alle und das ist sehr vielschichtig und da gehört eine ganze Menge mehr dazu. Herr Professor Bauer, vielen Dank für die Zeit. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Professor Dr. Jürgen M. Bauer, ärztlicher Direktor des Geriatrischen Zentrums am Universitätsklinikum Heidelberg, Direktor des Netzwerks Altersforschung der Universität Heidelberg und Sie waren von 2016 bis 2018 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Und das gibt uns gleich das Thema vor, Geriatrie. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, die Geriatrie ist eigentlich die Medizin des alten Menschen, wobei für den Geriater Alte nicht mit dem Renteneintritt beginnt, sondern deutlich später, sodass viele unserer Patienten jenseits des 80. Lebensjahres sind. Und dort addieren sich zum einen viele Erkrankungen gleichzeitig, die sogenannte Multimorbidität, und die kombiniert sich mit einem funktionellen Abbau, das heißt mit Einbußen in der Beweglichkeit, in der Kognition, das heißt im geistigen Leistungsvermögen und zum Beispiel auch mit Polypharmazie, das heißt viele Medikamente gleichzeitig. Und wir versuchen dieses Miteinander von verschiedenen Problemkonstellationen meist im Zusammenspiel mit akuten Erkrankungen, sei es eine Lungenentzündung, verschlechterte Herzleistung, Verwirrtheitszustände, diesen gordischen Knoten doch wieder zu entwirren und im Sinne der Patienten die Selbstversorgung aufrechtzuerhalten und die Selbstständigkeit in diesem schwierigen Miteinander von Erkrankungen und Funktionsverlust zu halten. Das ist so ganz knapp das beschrieben.
Ganz knapp. Das ist ja wirklich ein weites Feld, weil es gerade so selbstverständlich ist. Wir können ja nichts dagegen tun. Also im Gegensatz zu anderen Erkrankungen trifft es ja wirklich jeden. Das mit ohne Ausnahme, das ist im Moment noch so, auch wenn die Wissenschaft vielleicht dran arbeitet, aber ein überfüllter Planet wäre jetzt für mich auch eine schreckliche Vorstellung. Man müsste sich ja dann mal überlegen, wo wir alle hin sollen. Und ich habe mir zum Beispiel überlegt, wie erinnere ich mich, also wenn ich mehrere hundert Jahre alt werden könnte, ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, wo ich letzte Woche Dienstag genau war. Also insofern bräuchte man ja da auch ein ganz anderes Konzept, aber abgesehen davon, es trifft uns alle.
Aber vielleicht darf ich Ihnen da ins Wort fallen. Also es trifft uns aber total unterschiedlich. Und das ist ja eben die Faszination, die Besonderheit des Alters, dass es eben nicht zwangsläufig so ist, dass wenn man 96 wird, dass man auch wirklich gebrechlich ist. Sondern es gibt eben auch 96-Jährige, die geistig extrem leistungsfähig sind und auch noch gut zu Hause zurechtkommen. Also das Spektrum der Probleme im Alter ist bezogen auf das Lebensalter, das chronologische Alter, extrem unterschiedlich. Und die Menschen altern so verschieden. Und im Endeffekt ist die Verschiedenheit im Alter sehr, sehr viel größer als zum Beispiel mit 40 Jahren.
Aber da kommen wir da an den Punkt, dass wir es auch zu weiten Teilen, nicht zu allen Teilen, selbst in der Hand haben. Ich bereite mich gerne vor, natürlich mit einer Internetrecherche, aber es ist oft hilfreich, auch mal zu gucken, dem, wie man so schön sagt, dem Volk aufs Maul geschaut. Es gibt sehr viele Sprichwörter zum Alter. Das Erste, was ich gefunden habe und natürlich auch kenne, alt werden wollen wir alle, alt sein, aber nicht. Oder man ist so alt, wie man sich fühlt, wer rastet, der rostet, oder mit dem Alter kommt die Weisheit. Naja, das ist alles, sind alles so Sprüche, aber es geht ja nicht nur um eine reine Zahl. Also ich möchte irgendeine Zahl erreichen, ich möchte 100 werden oder irgendein rundes Jubiläum noch erreichen. Es geht ja auch darum, wie wir das erreichen, wie die Qualität ist unseres Lebens. Also im Prinzip nicht nur der medizinische Stand, sondern die Würde, die Menschenwürde im Alter, die mit ganz vielen Dingen zu tun hat, inwieweit ich mich noch selber versorgen kann. Und das ist ein Punkt, da haben wir schon sehr viel selbst in der Hand.
Ja und nein. Also wir haben vieles in der Hand, aber wir haben manches leider auch nicht in der Hand. Also das mischt sich. Aber Es ist tatsächlich so, dass wir wesentliche Umstände des Alterns, wie Sie das sagen, mitbestimmen. Und wir gehen davon aus, dass die Genetik, also die Erblichkeit von Alterserkrankungen oder Störungen im Alter, dass die vielleicht nur zwischen 10% und 20% liegt und dass der Rest tatsächlich sich irgendwann persönlich gestaltet. Das heißt aber auch, und das ist jetzt auch eine wichtige Aussage, man altert ein Leben lang. Das heißt, das ist ein bisschen spät, über Altern mit 70 nachzudenken, weil nämlich viele Prozesse wesentlich früher angestoßen werden. Teilweise ist es sogar in der Kindheit schon so, zum Beispiel, wie viel habe ich trainiert? Bin ich ein sportlicher Mensch gewesen? Habe ich mal austrainiert? Wie hoch ist dann meine Muskelleistung gewesen mit 16, 18 Jahren? Weil ich zehre ja mit 70 immer noch teilweise von diesem ehemaligen Spitzenleistungsniveau, weil ich davon wieder mich abwärts bewege. Aber wenn ich nie mal austrainiert, richtig trainiert war, dann habe ich natürlich ein viel niedrigeres Niveau, von dem ich ausgehe, in meinem leider schicksalsmäßigen Muskelabbau. Also ja, ein Teil ist genetisch, ein großer Teil ist Lebensstil, Umstände, wie ich lebe. Aber es gibt natürlich auch Erkrankungen, die dann Schrittmacher eines beschleunigten Abbaus sind. Das muss man schon auch sagen und das ist natürlich nicht gerecht verteilt. Also das sind einfach unterschiedliche Faktoren.
Davon sind wir mehr oder weniger auch alle betroffen. Also wenn ich mich jetzt selber nehme, in meiner Bundeswehrzeit war ich durchtrainiert, knackig, hatte Ausdauer. Ich meine in meinem Selbstbild natürlich immer noch, dass ich die Ausdauer habe, was natürlich nicht so ist. Jetzt bin ich übergewichtig, fühle mich aber eigentlich ganz gut, aber weiß natürlich, dass es nicht gut für mich ist. Aber diese ganzen gesundheitlichen Probleme, Sie haben es schon angesprochen, Multimorbidität und Polypharmazie, da kommen wir eigentlich kaum drum rum. Trotzdem, die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich verändert. Die ist in der Regel höher geworden, aber wir haben uns auch verändert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Übergewicht nehmen, ich habe mir letztens mal ein Foto angeguckt, Südfrankreich, Saint-Tropez, 70er Jahre, Strandpromenade. Ich darf das sagen, ich bin betroffen, da sehen Sie keinen übergewichtigen Menschen. Und dann frage ich mich, was ist in diesen 50 Jahren mit uns passiert? Weil jetzt ist es nicht mehr so. Und das kann jetzt ja nicht an Genetik liegen oder sonstigen Dingen, da hat sich was gesellschaftlich verändert. Und das hat auch Auswirkungen auf unser Alter.
Ja, also wir hatten bis vor der Pandemie war alles darauf ausgerichtet, statistisch fundiert, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Lebenserwartung sich immer weiter verlängert. Also das war eigentlich relativ kontinuierlich und ließ sich unter bestimmten Prämissen auch linear darstellen. Also wirklich so wie eine Gerade, die zwingend zunimmt und das wurde gebrochen jetzt durch die Pandemie. Also durch die Pandemie ist die Lebenserwartung schon mal zurückgegangen. Das erste Mal seit langem. Und natürlich sieht man, durch so ein Phänomen können grundlegende Veränderungen entstehen, die auch verschiedene Ursachen haben, warum das so ist. Das ist die Sterblichkeit in der Pandemie durch die Infektion an sich, aber es können auch Sekundäreffekte sein, zum Beispiel, wie habe ich mich bewegt in der Pandemie? Und da gibt es eben Zahlen aus anderen Ländern. Wir sind wie immer nicht so gut aufgestellt bei so epidemiologischen Fragen. Da gibt es Probleme in der Datenfindung in Deutschland in vieler Hinsicht. Aber im Ausland konnte man sehen, dass die Menschen sich einfach deutlich weniger bewegt haben und das kalkuliert, die auch häufiger gestürzt sind. Wer also mehr stürzt, hat dann wieder eine verringerte Lebenserwartung durch die Frakturen, durch die Behandlung etc. Also das ist ein bisschen fragil. Also es muss nicht so sein, dass alles besser wird. Und ich bin auch mal gespannt, wie sich Medienverhalten auswirkt, wenn wir also sehr viel mehr in soziale Medien gehen, die uns vielleicht auch ablenken davon, dass breite Bevölkerungsschichten zum Fußball gehen. Also aktiv meine ich jetzt, nicht passiv auf der Couch, sondern dass sie Sport treiben, dass Vereinssport weniger wird. Wenn also solche gesellschaftlichen Phänomene sich auf die Jugend und das Mittelalter auswirken, wird es irgendwann auch Auswirkungen haben auf das höhere Alter bis hin zu einer verringerten Lebenserwartung. Das heißt, es muss nicht immer besser werden, auch wenn es lange Zeit immer besser geworden ist. Wir müssen das im Auge behalten. Und aus gesellschaftlicher Sicht müssen wir alles tun, dass eben Prävention des funktionellen Abbaus, des schlechten Alterns, auch die Sekundärprävention, das heißt, wenn ich schon auf dem schlechten Weg bin, dass es zumindest nicht noch schlechter wird, die muss einen höheren Stellenwert erhalten. Sonst wird es ganz schwierig mit der demografischen Herausforderung, weil etwa bis 2050, 2060 haben wir einen stetigen Anstieg der über 80-Jährigen in der Bevölkerung zu erwarten. Das ist sicher, das ist einfach berechenbar. Und dem müssen wir erstmal gerecht werden, was Pflegebedürftigkeit und Versorgung anbelangt. Also große Herausforderung, unter Umständen kein gerader Weg und bitte nicht zu viel Optimismus, dass alles immer automatisch besser wird.
Wir sitzen hier in dem Büro, ich möchte es nochmal sagen, nicht in einem Tonstudio. Wir möchten das dann natürlich und auch für Mediziner so praktikabel wie möglich halten. Die Zeit ist knapp, deswegen bitte ich Geräusche, die eventuell von draußen kommen. Wir werden versuchen, da was rauszufiltern, aber wir sitzen hier im Büro und um uns rum ist der medizinische Betrieb am Laufen und das soll er auch tun. Sie haben es gesagt, man sitzt auf der Couch, man ist faul vielleicht geworden, muss man ganz klar zu sagen. Und dann gibt es, und da will ich diese Industrie überhaupt nicht diskreditieren, aber wir neigen dann dazu, im Anti-Aging-Prozess vielleicht durch Pülverchen, Pillen, Mittelchen vielleicht etwas Gutes für uns zu tun, also quasi mit Geld. Das ist jetzt eine schwierige Aussage, aber es ist ja nicht immer nur ein Mittel, was hilft oder auch nicht hilft. Diese Anti-Aging-Kampagnen oder der Trend, wie sehen Sie das?
Also da gibt es eigentlich eine einfache Antwort drauf. In der Regel ist das, was man im Augenblick konsumieren kann, alles überflüssig. Also nahezu ohne jede Ausnahme. Es gibt einzelne Substanzen, das können Spurenelemente sein, das können Vitamine sein, die bei bestimmten Erkrankungen oder auch Lebensumständen mal vorübergehend ersatzpflichtig sind, weil man einfach ein Zufuhrproblem hat oder ein Aufnahmeproblem. Aber das sind Ausnahmen. Je kränker man ist, desto mehr Bedarf hat man an Vitaminen, weil einfach die Ernährung umgestellt wird. Man isst weniger in der Breite und hat diätetische Probleme. Aber sonst, wenn man ein gesunder älterer Mensch ist, gesund heißt schon auch einen Bluthochdruck zu haben etc., aber zumindest normal noch im Leben steht, ist es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass diese Pülferchen, Tabletten und sonst was irgendeinen Effekt haben, außer dass sie den Hersteller etwas reicher machen. Also da ist die Unseriosität immer noch extrem. Das heißt, Anti-Aging ist für den seriösen Wissenschaftler, Mediziner immer noch ein No-Go. Das Problem ist, und da muss man eben im Augenblick wachsam sein, dass eben die seriöse Wissenschaft extrem viel Geld im Augenblick bekommt, teilweise von Wissenschaftsministerien, aber eben auch von teilweise Sponsoren aus kommerziellen Interessen, um dem Alternsprozess auf die Spur zu kommen. Ähnlich übrigens wie dem Tumorgeschehen. Also man arbeitet daran, tatsächlich das Altern auf wissenschaftlicher Grundlage anzugehen, um die Alterserkrankungen, das heißt Demenz, Muskelabbau, Osteoporose und Ähnliches, um diesen Erkrankungen systematisch eine medikamentöse Therapie zuzuordnen. Aber da sind wir noch nicht. Das heißt, das ist eine Zukunftsperspektive, in die Milliarden investiert wird. Saudi-Arabien investiert 1 Milliarde pro Jahr in diese Forschung. Und das sind sehr gute Wissenschaftler, aber wir haben noch keine Produkte. Das heißt, das, was Sie jetzt kaufen können, gehört nicht zu dieser Zukunftsphalanx an modernen Alternsmedikamenten, sondern das ist eher ganz, ganz überwiegend kommerzielles Interesse der Hersteller. Und das wird sich nicht ganz so schnell ändern. Es wird eine Zwischenstufe wahrscheinlich geben, wo eine erste Generation von Substanzen getestet sein wird, um zum Beispiel den Muskelschwund zu verlangsamen etc. Aber auch diese Substanzen, die es schon gibt, die jetzt getestet werden, die werden noch 5 Jahre oder so brauchen, bevor die kommerziell erhältlich sind. Also im Augenblick, ganz ehrlich, gibt es eigentlich nichts, was Sie kaufen müssen.
Das ist doch mal eine ganz klare, deutliche Antwort. Das finde ich klasse. Muss aber trotzdem mal fragen, jetzt nicht spezifisch, aber gegen so eine Vitamintablette morgens ist jetzt nicht zwingend, was einzuwenden, oder?
Ja. Also bei Hochbetagten sieht man schon teilweise Vitamindefizite, zum Beispiel Vitamin B12. Das liegt daran, dass die häufiger eine Helicobacter-Infektion des Magens haben und die haben Aufnahmeprobleme mit dem Vitamin B12. Also das könnte eine Sache sein. Manche haben auch etwas zu wenig Folsäure. Also ganz ehrlich, ja, es wird kein Schaden entstehen, wenn man sich der Vitamine annimmt. Man sollte aber keine Überdosen nehmen. Da gab es auch irrsinnige Versuche vor 20 Jahren, vor allem 30 Jahren, mit grammweisen Vitamineinnahmen einzelner Vitamine. Die haben sich teilweise sogar als schädlich erwiesen, besonders die fettlöslichen Vitamine A, D, E, K. Auch Vitamin C in Grammdosen führt nur zu einem Effekt, nämlich zu mehr Nierensteinen. Also Maß halten, Mäßigung, auch wenn Sie Vitamine zu sich nehmen, bitte keine Extremdosen. Es gibt keine positiven Effekte. Es geht immer nur um den Ausgleich von Mangel. Und dazu braucht man keine so hohen Dosen. Vitamin D ist etwas im Abschwung. Das war ja lange Zeit ein Vitamin, das man unglaublich gerne verordnet hat oder empfohlen hat. Die Effekte sind da, wenn ein wirklicher Mangel besteht. Also wir sollten Vitamin D-Mangel ausgleichen. Aber auch da warne ich davor, sehr hohe Dosen zu sich zu führen. Also pro Tag 800 bis 1000 Einheiten ist für die allermeisten genug. Und es gibt trotzdem einige wenige, für die das schädlich sein kann. Deswegen Vitamin D-Einnahmen sollten auch mit dem Arzt abgesprochen werden.
Nun ist aber das Alter nicht nur ein medizinisches Problem, wobei ich eigentlich beim Alter nicht vom Problem. Es ist einfach unser Leben. Aber es kommt ja noch die psychologische Komponente dazu. Also wie gehe ich damit um, dass ich älter werde? Auch das soziale Miteinander verändert sich. Das sind ja auch Dinge, die auf die geistige Gesundheit. Ich meine, ich möchte ja alt werden. Jeder möchte alt werden, aber ich möchte ja auch noch bei Verstand sein. Mhm. Ich möchte teilnehmen. Ich möchte auch nicht als defizitär wahrgenommen werden. Und das ist ja, glaube ich, ein Punkt, der natürlich mit der medizinischen Frage zu tun hat, auch, aber nicht nur. Es ist eine Dualität, mindestens.
Also das haben wir einfach nicht in der Hand. Also wir alle haben ein Bild, wie wir alt werden wollen, aber wir können das eben nicht zu 100% bestimmen. Und da ergibt sich ja auch oft eine große Tragik durch eine Demenzentstehung bei Menschen, die eigentlich sehr, sehr leistungsfähig sind oder waren in ihrer Hochzeit als Professoren zum Beispiel oder als Politiker oder wie auch immer. Aber niemand ist gefeit vor so einem solchen Abbau. Allerdings gibt es auch da eine positive Nachricht. Wir haben heute bezogen auf das gleiche Lebensalter, chronologische Alter, haben wir eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit, dement zu werden. Also die Lebensumstände der Moderne, der Gegenwart, führen dazu, vermutlich auch durch die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allem durch die Behandlung des Bluthochdrucks, führen dazu, dass wir weniger Demenz sehen. Es kann auch sein, dass unser Leben etwas anstrengender geworden ist und wir einfach diese geistige Fitness und dieses Training, diese permanente Auseinandersetzung mit einer sich rasch verändernden Umwelt, dass die auch ein wesentlicher Bestandteil ist, dass wir eigentlich besser geistig altern und dadurch Demenzentstehung später kommt und wir die teilweise vielleicht auch gar nicht erleben und teilweise auch gar keine Demenz bekommen. Also die Zahlen haben sich wirklich, wirklich deutlich verbessert. Aber da wir eine alternde Gesellschaft sind, werden wir auch in Zukunft sehr viele Menschen noch mit Demenz sehen. Und wir müssen alles dran setzen, alles zu tun, damit die Vorbeugung, also die Prävention der Demenz noch erfolgreicher wird. Da denke ich zum Beispiel an den Einsatz wirklich konsequent von Hörgeräten bei Menschen, die Hörstörungen haben. Das ist eine Entwicklung der letzten Zeit. Wir sollten alle auf eine sehr gute Schlafhygiene übrigens auch achten. Auch das spielt eine große Rolle. Und es gibt Hinweise darauf, dass wenn wir eine moderate Ernährung mit einem höheren Pflanzenanteil, das muss keine rein vegetarische sein, aber wenn wir uns in die Richtung pflanzenbasierte Ernährung, geringerer Anteil von rotem Fleisch, Geflügel etc. und vor allem auch Fisch sollte weiter inkludiert sein. Also keine vegane Ernährung unbedingt, keine vegetarische, aber eine gemäßigte pflanzenbasierte Ernährung. Dann deutet doch einiges darauf hin, dass wir tatsächlich sogar durch Ernährungskomponenten vermutlich das geistige Altern günstig beeinflussen können. Also alles andere als negativ. Eher wir können den Weg, der schon erfolgreich war, weitergehen. Was die Medikamente in der Breite bringen zur Demenz, ja, Veränderung des Demenzverlaufes, da möchte ich gerne noch mehr Informationen sehen. Das ist auch eine sehr teure Therapie, die jetzt ansteht, die vor der Zulassung steht. Aber da gibt es sicher Kollegen aus der Neurologie und Psychiatrie, die die Antikörpertherapie und deren Nutzen und Risiken besser beurteilen können als ich.
Ich höre da jetzt aber so ein bisschen raus, dass wir uns als Gesellschaft verändern werden und auch müssen. Also der Umgang nicht nur mit Kindern oder Menschen, die eben der Norm nicht entsprechen, sondern auch mit alten Menschen, dass wir auch zum Beispiel sagen, wie lange kann ich und will ich arbeiten? Also ich will jetzt da auch niemanden direkt diskriminieren oder ansprechen, aber ich hätte jetzt, glaube ich, als Arbeitgeber vielleicht ein schlechtes Gewissen, mit 70 Jahren noch einen Dachdecker hoch aufs Dach zu schicken. Ja. Aber wenn ich eine andere Tätigkeit habe, die vielleicht körperlich mich da nicht so in Gefahr bringt aufgrund meines Alters, dann könnte man ja auch sagen, in einer zukünftigen Gesellschaft entscheide du doch, wann du aufhören möchtest. Wenn du dich noch nützlich fühlst und auch das machen möchtest, ist das in deiner Entscheidung. Weil ich meine, ältere Menschen haben ja auch einen großen Erfahrungsschatz. Der wird ja dann quasi dieser Gesellschaft geraubt, indem man die in Rente schickt und sagt, du hast fertig, wir brauchen dich nicht mehr, geh jetzt die Enten im Park füttern. Da müssen wir, glaube ich, auch anders mit umgehen.
Definitiv. Also ich glaube, unsere Gesellschaft muss einige Dogmen tatsächlich hinterfragen, und um in die Zukunft zu kommen. Das tun andere Nationen besser, als wir das im Augenblick tun. Man muss aber immer weltweit das betrachten, muss nicht in Europa stehen bleiben, das führt vielleicht nicht weit genug, sondern es gibt halt auch Gesellschaften, die von sich aus das Verständnis haben, dass jeder Mensch, solange er kann, auch aktiv bleibt. Und aktiv heißt auch aktiv im Sinne der Gesellschaft und der Gemeinschaft. Das kann ein Beruf sein, das kann eine soziale Aufgabe sein. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist bei uns auch notwendig, um die Herausforderungen der alternden Gesellschaft zu bewältigen. Aber, und jetzt kommt's, auch um besser zu altern. Weil wir wissen, dass diese Gesellschaften, die aktiv das Altern unterstützen, dass die, wenn die auch soziale Interaktionen begünstigen, diese Arbeitsfelder, dass die auch wirklich geistig, körperlich länger leistungsfähig sind. Also das ist auch eine Primär- und Sekundärprävention, wenn dieser Aktivitätszustand erhalten bleibt. Wenn man das aus sozialpolitischer Perspektive sieht, gibt es aber noch viel zu tun, weil, wie Sie richtig sagen, eine Krankenschwester ist auch mit 65 Jahren durch, einfach durch die körperliche Belastung, die der Beruf mit sich bringt. Das Heben von Patienten, das Umlagern, der Dachdecker, den haben Sie erwähnt. Und so gibt es viele Berufe, die dann nicht mehr lebbar sind. Das muss man schon ganz, ganz ehrlich sagen. Also da braucht es sehr differenzierte Konzepte. Aber wir müssen den Weg definitiv gehen. Wir brauchen die Arbeitskraft. Wir können teilweise die Erfahrung verwenden. Und es ist gut für viele, viele Menschen, wenn sie nicht mehr 40 Stunden vielleicht arbeiten, aber vielleicht 20 Stunden oder 16 Stunden oder wie auch immer. Also ich fände es schade, wenn wir den Weg nicht gehen würden.
Das ist die eine Sache, die Arbeitswelt, aber zum Beispiel andere Modelle des Zusammenlebens. Also wenn ich jetzt mal die Familie nehme, die dann wieder quasi ein Ort sein könnte, wo ältere Menschen zusammenkommen. Und mit Familie meine ich jetzt nicht nur die genetische Familie, also wir haben einige Freunde, mit denen wir schon Jahrzehnten befreundet sind, die empfinden wir als Familie. Und manchmal kommt das Thema darauf, dass man sagt, ach, wisst ihr was, wenn wir aufhören zu arbeiten, wir ziehen zusammen in ein großes Haus. Wir kriegen das gemeinsam hin. Wir müssen ja jetzt nicht irgendwie in unseren Wohnungen oder Häusern sitzen. Wir können ja dann ein anderes Lebensmodell fahren. Und also ein gemeinschaftliches Lebensmodell. Könnte das auch eine Lösung sein, sagen wir mal, die psychologischen Probleme des Älterwerdens ein bisschen abzumindern, dass man sich quasi wieder in einer Gang findet?
Genau, also ich glaube, das ist ein sehr guter Gedanke. Es ist eben gerade die soziale Interaktion und dieses permanente Miteinander, was uns auch trainiert, in dem, wie wir geistig arbeiten, welche Kompetenzen wir bewahren. Und eine Gang zu bilden, finde ich gut. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, das Modell Mehrgenerationenhaus, das hat sich, glaube ich, nicht so ganz erfolgreich erwiesen, auch wenn das mal sehr populär war. Quartiersdenken ist interessant. Das ist, glaube ich, auch für Heidelberg eine Herausforderung, für manchen Stadtteil zumindest, dass man die Durchmischung schafft, dass eben Alt und Jung auch Begegnungsflächen haben, damit das Verständnis in einem Quartier für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Probleme in bestimmten Lebensphasen, dass das erhalten bleibt und nicht, dass es so ein Biotop der Jungen und ein Biotop der Alten und ein Biotop der ganz Alten gibt und die Ultraalten, die will man am besten gar nicht mehr sehen. Das ist keine Gesellschaft des Morgen. Das ist eine Segregierung von Bevölkerungsteilen. Also Sie haben ganz bestimmt recht. Ich habe da auch schon mit Freunden drüber gesprochen, ob wir nicht gemeinsam ein Restaurant oder ein Café betreiben wollen und als Gang dann uns irgendwo zusammenfinden, um dann neue Dinge zu tun. Und Sie haben da ganz sicher recht, dass das Miteinander im Alter noch größere Bedeutung hat als in jungen Jahren. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, Altern ist schon auch eine Anstrengung und das Leben wird schwieriger. Vor allem dann jenseits der 75 ist alles schwerer. Es ist der Körper, der manchmal nicht mehr mitmacht. Es ist die Muskelkraft, die abbaut. Also wir müssen schon realistisch sein, dass da teilweise die Möglichkeiten schon etwas abnehmen zumindest.
Jetzt haben wir aber hier auch Menschen, die vielleicht nicht für die Gang geeignet sind, die selbstbestimmt sagen, ich möchte eigentlich lieber allein bleiben, aber ich brauche Hilfe. Mhm. Wenn ich jetzt mal nach Japan gucke, da haben wir Möglichkeiten, man kann ja im Moment eigentlich kein Thema mehr angehen, um die Frage nicht zu stellen, was macht KI? Mhm. Ich sehe da also Roboter, ich sehe Systeme, die assistieren. Ist das ein Weg für Menschen, die lieber für sich bleiben und sagen, ich mache das lieber mit ein paar Maschinen und entscheide dann selbst, wen ich dann sehen möchte und wen nicht?
Ja, ich bin ja großer Japan-Fan. Meine erste Japan-Reise habe ich 2014 schon vor dem Hintergrund mit der niedersächsischen Landesregierung gemacht. Und weil wir uns eben Computermodelle und Robotsysteme anschauen wollten. Und wir waren ein bisschen enttäuscht, weil Japan nicht ganz so viel weiter war als wir selbst. Also prinzipiell aus dem Hut wird wenig gezaubert. Der Bereich wird etwas überschätzt auch, was möglich ist. Zum Beispiel der Pflegeroboter steht weiterhin vor enormen Herausforderungen technischer Natur. Also da geht es um Reaktionszeiten, da geht es um das Unvorhersehbare in der Interaktion. Menschen mit Demenz zum Beispiel tun immer wieder unvorhersehbare Dinge, auf die so ein System sehr schlecht reagiert. Also das ist zukunftsträchtig, aber es geht wesentlich langsamer, als man glaubt, wenn es um Pflegeleistungen zum Beispiel geht. Das ist ein steiniger Weg. Aber die Japaner zeichnen sich dadurch aus, dass sie überhaupt keine Hemmungen haben, mit Robotern zu interagieren. Also diese Befindlichkeit, die wir teilweise kennen, Technik, Skepsis, Zurückhaltung, das ist nicht der Fall. Also ich habe 2014 waren da schon vielfältige Roboter in der Kommunikation, im Einsatz im Altenpflegeheim. Also nicht nur die Paro-Robbe, sondern auch so Motivationsroboter und dergleichen, um Spiele zu machen, um Gymnastik anzuleiten. Also ich glaube schon, dass das kommen wird, weil wir einfach diese Hilfskräfte nicht mehr haben werden. Und wir brauchen dann Systeme, die praktisch Physiotherapeuten oder Sportwissenschaftler etwas ersetzen können, die vielleicht das dann über Distanz coachen, wenn das verantwortungsvoll möglich ist. Aber wir werden ohne Technikunterstützung, glaube ich, die Vielfalt der Bedürfnisse und die Vielzahl der Betroffenen nicht bewältigen können. Insofern, Digitalisierung ist ein großes Thema auch für uns in der Forschung.
Das würde ich auch ganz gerne allgemein sehen, also nicht nur auf alte Menschen. Ich meine, wir werden ja alle auf Assistenzsysteme zurückgreifen, ob das Diktierfunktionen sind, ob das der Saugroboter, der Rasenmäherroboter oder was auch immer ist. Ich meine, das hängt ja nicht wirklich vom Alter ab, aber es ist natürlich dann eine Herausforderung, Systeme zu entwickeln, die alten Menschen helfen können. Und also da steht auch noch viel ins Haus. Sie hat es vorhin gesagt, das ist keine automatische Entwicklung, dass wir immer älter werden. Und wir gucken ja gerne so nach Amerika, USA, was machen die immer? Und da habe ich jetzt gefunden, in den USA geht die Lebenserwartung zurück. Das hat allerdings mehrere Gründe. Da spielt ein, Sie hatten es schon gesagt, Corona-Pandemie spielt eine Rolle. Ich habe gefunden, auch der Drogenkonsum spielt eine Rolle. Chronische Krankheiten, Herzkrankheiten, Krebs, Diabetes, waffenbedingte Todesfälle, haben wir zum Glück bei uns in der Form nicht. Ich hoffe, es bleibt doch so. Und ganz viel gesundheitliche Ungleichheit. Also wenn Sie Teil einer Bevölkerungsgruppe sind, also zum Beispiel natürlich farbig, nicht besonders wohlhabend, dann haben Sie in Amerika schon mal ganz schlechte Karten. Das ist so. Im globalen Vergleich liegt die USA dann ziemlich weit hinten eigentlich. Und wie gesagt, geht zurück. Das heißt aber, man will ja nicht mit dem Finger auf Amerika zeigen, aber das heißt, eine Gesellschaft hat es auch zu weiten Teilen selbst in der Hand, wie man altert, wie die Qualität ist und wie auch so eine Bevölkerung möglichst gleich behandelt wird.
Das stimmt und das haben Sie vollkommen richtig formuliert, dass soziale Ungleichheit ein wesentlicher Schrittmacher ist von verschlechterter Gesundheitsversorgung und dann sekundär auch kein Fortschritt in der Lebenserwartung. Und da kann man wenig dazu sagen. Das ist so. Aber die Gesellschaften wählen sich das teilweise auch selbst. Wenn Sie in die USA schauen, gibt es viele Menschen, die eben nicht mehr Staat wollen, und eben kein anderes Gesundheitssystem wollen. Die geben unglaubliches Geld aus für ihr System, aber halt für relativ wenige in der Spitzenleistung und eine mäßige Breitenversorgung. Aber es ist offenbar so gewollt von der Bevölkerung. Also dort wird ein Übergriff, der unserem System vergleichbar ist, als Sozialismus bezeichnet. Also das ist komplex, das ist schwierig. Und manches hat auch mit der Geschichte dieser Länder zu tun, also wie sich Dinge entwickelt haben. Aber es ist natürlich für uns eher das Ziel, eine effiziente, das heißt auch finanzieller Aufwand ist System, muss abgeglichen werden zwischen dem, was ich erreiche. Also wir können nicht beliebig ins System investieren, sondern wir müssen auch immer beurteilen, ist es gesellschaftlich wertvoll, was passiert. Also alles zu machen heißt noch nicht, es gut zu machen, weil ich es irgendwann gerade jetzt in diesen Jahren auch mit Bezug aufs Altern nicht mehr bezahlen kann. Das wird ein Riesenthema werden in den nächsten Jahren. Ich hoffe, wir können die Qualität der medizinischen Versorgung aufrechterhalten bei den finanziellen Problemen, denen wir uns in der Gesellschaft gegenüber sehen. Das heißt, ich würde mich auch darauf einstellen, dass das Thema in unserer Gesellschaft mehr diskutiert werden muss, wie viel wollen wir ausgeben für die Medizin, die wir erwarten, wie soll die beschaffen sein. Die gesellschaftliche Diskussion vermisse ich schmerzlich, ehrlich gesagt. Und die schließt den Umgang mit den älteren Patienten eben ein, weil die natürlich auch anteilig viel Geld verbrauchen. Aber das muss irgendwann diskutiert werden und offenbar macht die Politik da einen riesen Bogen drum.
Da komme ich jetzt drauf. Das ist einer der Punkte, die ich hier habe. In Singapur, in der Gastronomie, gibt es auch bei Streetfood-Restaurants, gibt es auf den Speisekarten The Healthy Choice.
Ja.
Sowas gibt es hier nicht. Das heißt, ich bekomme ein Angebot, das quasi besser für mich wäre als die Standardportion. Das ist ja nicht nur, da geht es ja nicht nur ums Essen, da geht es letztlich um den philosophischen Ansatz. Tu was Gutes für dich und wir helfen dir dabei. Das habe ich hier auch noch nicht gesehen, in vielen Bereichen. Und das, finde ich, ist dann kein Nanny-State, der mich bevormundet, sondern es ist wie the choice. Es ist die Wahl, ich habe es in der Hand, mache ich das oder mache ich das nicht. Es geht überhaupt viel ums Essen, aber nicht nur. Die magischen Orte habe ich es genannt bei meiner Recherche, weil das Thema ist tatsächlich, glaube ich, schon in der Mitte der Gesellschaft, nicht nur, weil es uns alle betrifft. Aber ich habe mal geguckt, auf Netflix gibt es eine Sendung, die blauen Zonen. Ich habe hier auf meinem Spickzettel habe ich stehen Atlantis, der Garten Eden, der Jungbrunnen und Eldorado. Wir haben Mythen und die blauen Zonen klangen erstmal für mich auch so. Und dann habe ich mir das aber angeschaut. Und das war schon faszinierend. Also wir sind da von Okinawa über Sardinien, Ikaria, griechische Inseln, Costa Rica bis hin zu Kalifornien und haben dort sehen dort Gemeinden, wo vieles anders läuft und wo wirklich viele, viele alte Menschen leben. Und was mich, also nicht nur das Alter, was mich da so fasziniert hat, sondern die Gesundheit, also Demenzerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenke, all diese Dinge, haben die offensichtlich besser abgeschnitten. Und dann gucke ich hin und das hat im Wesentlichen zu tun mit Bewegung, mit Ernährung, aber auch mit sozialem Zusammenhalt. Ist das die Zauberformel?
Das ist die banale Zauberformel, ja. Das ist so, das ist aber immer der steinige Weg, weil das schon eine Umstellung für viele Menschen bedeuten würde gegenüber dem, was sie jetzt tun. Und ein Problem ist dabei, dass es halt nicht in unserer Gesellschaft verankert ist, dieses Verhalten, sondern es müsste praktisch installiert werden, während in Sardinien oder in Okinawa ist das Teil der Lebenstradition. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt nach Mannheim gehe, in Jungbusch und sage, jetzt sollte das so und so laufen, damit ihr alle besser altert. Das ist ein immenser Aufwand, solche Dinge zu verändern. Das sehe ich aber als Herausforderung an, die ich gerne auch mit annehme. Verhalten eher auch in bestimmten Stadtvierteln zu ändern, dass wir eben besser altern und dort auch Gesundheit schaffen. In der Prävention. Also das große Thema für das Altern, aber auch über das Altern hinaus, wird die Prävention sein. Und zwar in den nächsten Jahrzehnten. Die Medizin, die Erkrankungen am Ende des Lebens behandelt oder am Ende einer Krankenkarriere, die, und das habe ich gerade angedeutet, die ist sehr teuer und die wird gesellschaftlich irgendwann nicht mehr bezahlbar sein. Wir müssen also wesentlich früher ansetzen, um dieses Altern oder diese Entwicklung von Krankheiten zu verhindern. Auch die Tumorentstehung, das DKFZ hat, baut ja jetzt auch ein großes Präventionszentrum. So etwas wünsche ich mir auch für das Altern oder auch für Bewegung im Kontext von vielen Fächern. Und von den Blue Zones können wir viel lernen, eben von der Effizienz über bestimmte Gruppen, die besonders profitieren, über aktiven Lebensstil. Aber aktiver Lebensstil ist in allen diesen Blue Zones ein Bestandteil des Alterns. Und Ruhestand ist wahrscheinlich ein Wort, das zum Unwort erklärt werden sollte, ganz ehrlich. Ja. Was dahinter steht, okay, aber das Wort möchte man sich nochmal geben, Ruhestand. Ruhestand ist fatal.
Ruhestand klingt für mich nach Besenkammer. Ich werde abgestellt,
aber das will kein Mensch. Und das ist schwierig und das wird nicht gehen. Also diese Fokussierung, dass man wenig oder gar nichts mehr macht, ist gefährlich. Gesellschaftlich und individuell.
Was mir in diesen blauen Zonen, das Geheimnis der Hundertjährigen, aufgefallen ist, die Gelassenheit, mit der diese Menschen in den Tag reingehen. Da wird also auch gesagt, ärgern, sich aufregen. Stress ist schädlich, also reg dich nicht so viel auf. Meditation ist ein Thema, das Gebet, einfaches Entspannen. Wir leben ja in einer Welt, wo wir manchmal behaupten, wir würden ein Multitasking praktizieren. Jetzt sagt mir meine Frau, die ist Psychologin, die sagt, Multitasking gibt es nicht. Du machst nur viele Dinge sehr schnell hintereinander und es kommt dir dann so vor, als ob du es gleichzeitig machst, aber so ist es nicht. Und dann kann es natürlich vorkommen, dass du auch Fehler machst und dann musst du es nochmal machen und der Zeitgewinn ist nicht der Rede wert. Also wenn dir was wichtig ist, lass dir auch die Zeit dafür und mach auch eine Pause, weil auch deine Leistungsfähigkeit, die Qualität deiner Arbeit unter dieser Eile leidet. Ich meine, ich weiß sehr wohl, dass manche Dinge auch einfach mal schnell gemacht werden müssen, so leben wir, aber haben wir da nicht einen falschen Ansatz in unserer Gesellschaft? Schneller, höher, weiter, besser?
Vermutlich haben wir den. Aber die anderen haben ihn auch. Und wenn man über Japan spricht, kann man nicht nur über Okinawa sprechen. Ja. Die höchste Lebenserwartung liegt gar nicht mehr in Okinawa, sondern in anderen Regionen. Das shiftet in Japan etwas im Augenblick, wo die ältesten Menschen beobachtet werden im Mittel. Und Japan steht vor riesigen Problemen in der eigenen Gesellschaft, vor allem wenn es um Familiengründung geht, um Geburtenzahl dergleichen. Also das ist leider nicht so, dass wir uns irgendein Land nehmen können, wo dann die Lösungen parat liegen. Was man sagen muss, ist sicherlich, dass wir vielleicht etwas als Gesellschaft wieder mehr zueinander finden müssten, um auch gemeinsam diese Wege gehen zu können. Also wir sind ja sehr zerfallen. Es gibt also Menschen, die das sehr gut handeln und viele, viele Menschen, die das nicht gut handeln, was Stress bedeutet, was Lebensstil anbedeutet, etc. Und ich glaube, dass die Verallgemeinerung ist schwierig. Also wir haben ganz verschiedene Lebensstile in Deutschland. Und insgesamt ist sicherlich mehr Gelassenheit ein guter Ansatz. Ich denke, etwas mehr Gelassenheit hat auch einen Bezug zum guten Schlaf. Also wenn ich sehr unter Druck stehe, wenn ich Angst habe, weil ich bestimmte Leistungen nicht bringe, dann habe ich auch einen schlechten Schlaf. Also da gibt es auch Dinge, die sich durchdringen. Das führt dann über Herz-Kreislauf-Belastung, Entzündungsmodifikation, gestörtes Hormon, Sekretionsverhalten, unterschiedliche Level, eingeschränkte Schwankungen, die alle normal wären, werden leicht verrutscht durch so Stresslevels und die haben langfristig nachteilige Auswirkungen. Also ja, Sie haben hundertprozentig recht, aber wir müssen uns halt auch entscheiden, was wir wollen. Vielleicht können wir manchmal nur ein bisschen weniger Wohlstand haben, um ein bisschen mehr Gelassenheit zu erfahren. Aber nicht jeder kann sich weniger Wohlstand leisten, so weil er eben schon wenig Wohlstand hat. Also das ist sehr, sehr komplex für eine Gesellschaft wie die deutsche, die halt groß ist, verschieden ist. Da gibt es keine einfachen Patentrezepte. Aber wir sollten so Lebensprinzipien vielleicht umsetzen. Und mein zentrales Lebensprinzip wäre schon Bewegung. Und dass die Kinder halt auch Freude an der Bewegung erfahren und nicht unbedingt am Daddeln. Das ist schon ein Risiko in dieser heutigen Gesellschaft. Also Spaß an der Bewegung, am Körper, das ist etwas, was langfristig wirken wird. Und wenn wir das aufgeben, dann wird es schwer.
Ist das Altern dann zu privat? Weil ich meine, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich in Würde altern möchte. Ich möchte selbstbestimmt sein. Ich möchte auch mich nicht nutzlos fühlen müssen. Ich möchte noch zu irgendwas nütze sein, gebraucht werden. Ich möchte meine soziale Interaktion auch selbst bestimmen. Ich habe hier in diesem Land schon relativ gute medizinische Versorgung. Das heißt, ich kann A, für mich selber was tun, durch meinen Lebensstil, aber ich kann da, wo, sagen wir mal, der Lebensstil und das, was ich für mich selber in der Lage bin zu tun, aufhört, kann ich medizinische Einrichtungen konsultieren, und zwar ziemlich unabhängig davon, wie viel Geld ich habe. Das ist ja auch, also gerade hier in Heidelberg muss man ja sagen, dieses medizinische Zentrum, die Universitätsmedizin da im Campus Neuenheimer Feld, diese Halbinsel und auch die medizinischen Einrichtungen außenrum, auf engstem Raum. Das ist etwas, wo in meinen Augen die Heidelberger ja gar nicht so viel drüber nachdenken, wie gesegnet sie eigentlich sind, dass sie diese medizinische Versorgung vor Ort haben, also beispielsweise bei akuten Notfällen, man quasi von jedem Punkt der Stadt aus in wenigen Minuten beim Spezialisten ist, in der Notaufnahme oder im OP. Weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich hat das sogar eine Auswirkung auf den Durchschnitt hier in Heidelberg, dass die Leute älter werden, weil diese medizinische Versorgung vor Ort ist. Keine Ahnung, Hypothese. Das heißt, wenn ich all das nutze, dann kann ich das nicht alleine. Da brauche ich eine Gesellschaft dazu, die auch zusammenhält und das auch als Ziel definiert. Weil, Sie haben ja auch über Geld gesprochen, wird ja auch immer notwendig sein in dieser Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der die Prävention vor der Nachsorge steht, ist die dann auch für ein Gesundheitswesen am Ende irgendwann mal günstiger?
Ja, die ist sicher günstiger. Weil halt bestimmte Erkrankungen erst später auftreten und man geht davon aus, dass dann die Morbidität komprimiert wird. Das ist so die große Hypothese, dass ich einfach bestimmte komplikative Verläufe einfach später sehe und dann die Intensität der Behandlung abnimmt. Das ist die große Hypothese, die wir verfolgen im Prinzip in der Alternsmedizin, aber auch in der Kardiologie, dass wir einfach durch die Prävention, die Primär- und Sekundärprävention wesentlich länger in der Selbstständigkeit und ohne erneute medizinische Intervention überleben oder Pflegebedürftigkeit. Und das ist das große Ziel, durch Prävention eine Kompression der Erkrankungszeit, die Menschen verlieren. Also diese Lebensqualität hochzuhalten über längere Zeit. Aber ich sehe das schon in Deutschland als eine ganz schwere Aufgabe. Da tut sich Dänemark leichter. Das müssen wir mal ganz klar sagen, weil Politiker neigen immer dazu, andere Länder als Beispiele zu nehmen. Ja, aber dann genau hinschauen. Das sind ganz andere Bevölkerungen, das sind ganz andere Systeme. Und man kann Länder eben gar nicht so leicht vergleichen. Man kann eigentlich nur Best-Practice-Modelle in diesen Ländern anschauen. Und dann muss man sich gut überlegen, wie man die überträgt, weil ja eigentlich die Gesellschaft und die Systeme, in die man die implantiert, doch sehr verschieden sind. Und da sind wir, also im Altern sind wir eigentlich in Deutschland in der Medizin schon sehr aktiv, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben eine große geriatrische Versorgung in Deutschland, die von den Krankenkassen finanziert wird. Das haben viele andere Länder in Europa gar nicht. Also in dem Kontext kranker alter Mensch und Rehabilitation wird in Deutschland sehr viel Geld investiert. Also da bin ich als Geriater gar nicht unzufrieden aus dieser Perspektive heraus. Ich glaube nur, dass die Zukunft der Geriatrie und der Gesellschaft eben nicht in dieser Endstrecke liegt, sondern ein Stück vorher. Dass wir also versuchen, die Menschen länger gesund zu halten, bevor sie dann in eine stationäre Geriatrie müssen. Also das wäre so diese Einordnung in diese gesellschaftliche Landschaft.
Das würde ja auch in vielen Bereichen die Schwerpunkte der Medizin verlagern.
Ja. Aber wir müssen auch überlegen, wer in Zukunft Medizin machen kann. Also Pflege, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Ärzte. Haben wir die Bevölkerungsanteile in Zukunft in diesem Ausmaß, um eine alternde Gesellschaft wirklich so zu versorgen, wie wir das heute als notwendig erachten? Und da würde ich mal ein großes Fragezeichen setzen, wenn wir jetzt schon sehen, wie viele Engpässe das wir haben und ob die Krankenhausreform da der richtige Schlüssel dazu ist, das muss ich noch beweisen.
Ich bin jetzt sehr viel schlauer. Ich hoffe, die Menschen, die diesen Podcast zu hören bekommen, auch. Aber wir sind ja nicht aus der Welt. Wir werden Kontaktadressen angeben, falls noch Fragen da sind. Ich bedanke mich nochmal beim Winfried Rothemmel fürs Zusammenbringen.
Ja, ich auch. Ganz herzlich.
Das hat mir wirklich große Freude gemacht. Und das ist ja auch ein Thema, Ja klar, wir entkommen diesem Thema nicht und da muss man es auch angehen. Und das wäre natürlich mein persönlicher Wunsch und ich glaube, den teilen fast alle Menschen, dieses ohne Angst ins Alter zu gehen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht alleine funktioniert. Dieses alleine gelassen werden ist, glaube ich, ein Riesenproblem und da muss man, glaube ich, neben den medizinischen und Ernährung und Bewegung, da muss man, glaube ich, auch ganz arg ran, dass diese Einsamkeit wegkommt. Das geht nicht immer, das ist klar, aber ich glaube, diese Einsamkeit ist ein ganz großer Faktor, dass Menschen dann auch nicht mehr leben möchten. Und da braucht es einen gesellschaftlichen Wandel. Herr Professor Bauer, ich bedanke mich ganz herzlich, aber Sie haben das Schlusswort. Haben wir irgendwas vergessen? Liegt Ihnen noch was auf dem Herzen? Brennt irgendwas unter den Nägeln?
Also vielleicht als allerletztes, ich arbeite jetzt schon viele Jahre in der Geriatrie und befasse mich sehr mit älteren Menschen. Die älteren Menschen bleiben im Fokus der Gesellschaft, wenn es ihnen relativ gut geht. Also dieses gute Altern hat viel Aufmerksamkeit in den Medien, auch in der Öffentlichkeit. Aber was wir besser machen sollten in Zukunft, wir sollten diejenigen nicht vergessen, denen es nicht mehr so gut geht, die also schon Gebrechen haben, die nicht mehr so voll mobil sind, die nicht mehr so ohne weiteres am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, dass wir die einfach nicht stigmatisiert zurücklassen, sondern dass wir uns alle etwas mehr auch um die Integration dieses Teils der Bevölkerung bemühen und vielleicht mehr hinschauen und auch mehr für diese Menschen, die schon Gebrechen haben, in Zukunft ein bisschen mehr für diese Gruppe tun, weil sie oftmals wirklich vergessen werden.
Niemanden vergessen, niemanden zurücklassen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Darauf kommt es an. Nicht nur bei alten Menschen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen, Herr Winter. Danke.